Historische Rebsorten sind seltene Weinstöcke, die bis zu ihrer Entdeckung als verschollen oder sogar ausgestorben galten. Sie sind eine jahrtausendalte, klimaerprobte Sortenvielfalt, die in nur einem Jahrhundert verloren ging. Sie sind der Spiegel unserer Vergangenheit. In unserem Podcast erfahren Sie unglaubliche Dinge über eine wiederentdeckte Weinwelt. Folgen Sie uns mit einem Glas Wein aus historischen Rebsorten und schmecken Sie Geschichte.
Hallo Andreas.
Hallo.
Heute darf ich mal wieder bei dir sein in Luhstadt und wir steigen jetzt so langsam mal ein in die Rebsortenkunde und zwar mit den wirklich alten Rebsorten und werden mal so die eine oder andere jetzt besprechen und die Erkenntnisse über solche unbekannten Sorten hier mal den Zuhörern näher bringen wollen. Heute nehmen wir uns mal den Grünfränkisch zur Brust mit der Ursprungsnummer 050. Das war bei mir in der Vermehrung, bevor ich den Wein ja mal trinken konnte, mussten wir erstmal Pflanzen herstellen. Mussten wir Pflanzen vermehren von deinem Fund heraus. Und wie die dann bei mir ankamen, die Knospen, und wir wussten noch gar nicht so richtig, was das ist, habe ich dem Kind damals einfach mal die Nummer 050 gegeben, bis du mir dann mal in der Zeit danach immer mehr erzählt hast von einer ganz tollen Rebsorte, die mittlerweile von, ich glaube, mindestens schon 10 oder 20 Winzern angebaut wird. Also es ist wohl die Rebsorte, die die meisten Winzer überzeugt hat, geschmacklich. Und die werden jetzt da schon einige Hektar mittlerweile angebaut. Grünfränkisch. Was ist das für eine Rebsorte? Jetzt mal die große Frage. Weißwein, als Weißwein ist er bekannt. Was ist Grünfränkisch?
Ja, offensichtlich eine fränkische Rebsorte, sonst würde sie wahrscheinlich nicht so heißen.
Fränkisch bedeutet aber in diesem Zusammenhang?
Fränkisch heißt immer nicht mein Fränkisch unbedingt, sondern eine Sorte, die zurückgeht bis ins Frühmittelalter, mindestens, als wir das große Frankenreich hatten in halb Europa. Und also verbunden mit Karl dem Großen und diesen Geschichten, Weinförderung, Import von Sorten aus der Awarenmark und so weiter. Können wir aber gleich nochmal drauf kommen. Grünfränkisch war eine Sorte, die habe ich entdeckt im Rahmen des der nationalen Erhebung. Dieses Projekt vom Bund, wofür ich bezahlt worden bin, um alte Sorten in ganz Deutschland zu finden, in den alten Weinbergen. Also erst musste man die alten Weinberge finden und dann schauen, welche Sorten da drin rumwachsen.
Da wurden ja die Winzer aufgefordert, all ihre alten Rebenbestände zu melden, beziehungsweise wenn irgendwo ein alter Hausstock irgendwo an der Hauswand schon über Jahrzehnte oder Jahrhunderte existiert ist. Und so. Diese Meldungen sind im Prinzip dem Amt, sage ich jetzt mal, gemeldet worden und das wurde gesammelt. Und da bist du dann aufs Tableau gekommen und hast diese ganzen Meldungen visuell dir mal unter die Lupe genommen, ne? Das war im Rahmen des Projektes.
Also im Prinzip lief so, dass ich einen Brief geschrieben habe über das Projekt und worum es ging, dass man die alten Sorten erfassen sollte. Und dann hat die Weinbaubehörde, also die Landwirtschaftskammer in diesem Fall, hat in ihrer großen Excel-Datei, wo alle Weingüter erfasst sind, recherchiert, welches Weingut noch Weinberge vor 1950 hatte, und an diese Weingüter wurde dann mein Brief verschickt, allerdings nicht von mir, sondern von der Landwirtschaftskammer, und den Winzern, die dann den Brief gekriegt haben, blieb es dann überlassen, ob sie sich selber zurückmelden oder nicht, und ich habe dann halt reagiert auf die Rückmeldung und bin es dann zu 100% quasi abgearbeitet, bin da überall hingegangen und habe mir eben angeguckt, was die mir da zeigen wollten. Und unter anderem war da eben ein Weinberg vom Weingut Sauer in Böching, der einen Weinberg hatte, der eigentlich gar nicht so genau in mein Schema reinpasste, weil das Pflanzjahr war kurz nach 1950 und ich sollte eigentlich nur die Weinberge anschauen, die vor 1950 waren, bin aber dann trotzdem hingefahren, aus purer Neugierde eigentlich. Weil er meinte, er hätte da eine Sorte, wo sich schon mehrere meiner Kollegen abgearbeitet hätten und niemand hätte gewusst, was es ist. Und dann bin ich da hingefahren und das war ein kleiner Weinberg mit rund 900 Reben. Und ich bin dann Stock für Stock abgegangen und tatsächlich war es dann so, dass also von den 900 Reben waren etwa 100 Fremdsorten und die Hauptsorte war eben dieser sogenannte Grünfränkisch, wobei ich allerdings damals noch nicht wusste, dass das dieser Grünfränkisch ist, weil ich musste die Sorte erst identifizieren. Die anderen zwei Sorten, die dann, oder drei Sorten, die da noch drin waren, waren Auxerrois, Chardonnay und nachgepflanzter Weißburgunder, weil der Herr Sauer damals diesen Weinberg, den er dann gekauft oder glaube, er hat ihn gekauft, als Weinberg mit Weißburgunder drin.
Also er hat also in der Zeit gedacht, wo er ihn bewirtschaftet hat, das ist ein Weißburgunder und hat ihn als Weißburgunderwein
genau, vermarktet. Und dann sind natürlich, weil es ja schon, also 56, trotzdem alter Weinberg, ja, mit alten Stöcken und da waren halt ein paar kaputt gegangen und dann hat er im Glauben, dass es Weißburgunder war, Weißburgunder nachgepflanzt. Und dann im direkten Vergleich halt gemerkt, ja, da stimmt irgendwas nicht. Also die sehen irgendwie doch nicht so aus wie die nachgepflanzten Weißburgunder. Und ja, und dann hat er halt jemand gesucht, der die Sorte identifizieren konnte. Und die dort waren, konnten es nicht. Und ich hatte auch Probleme damit zugegebenermaßen, weil es eine Sorte war, die nicht so leicht zu identifizieren war. Ich habe dann die ganzen Bücher gewälzt und geguckt. Und bin dann auf zwei Referenzen gestoßen. Die eine war eben dieser sogenannte Grünfranken oder Grünfränkisch von Herrn Metzger 1827, der diese Sorte aus Heidelberg und von der Pfalz und vom Niederrhein berichtet hat. Und die andere Referenz war ein Bormio Wehr von dem Herrn Kerner, so aus der Zeit um 1815. Wobei man dazu sagen muss, dass der Herr Kerner nur diese Gemälde hinterlassen hat, also fast 150 Sortengemälde, 143 genau. Und er hat aber keinen Text zu diesen Sorten geschrieben, sodass man eigentlich über die Sorten, die da abgebildet sind, wenig weiß, außer der Tatsache, dass sie alle von dem Herrn Wilfinger ursprünglich gestammt haben, der 1750 150 der besten europäischen Rebsorten nach Cannstatt importiert hat und dort erstmal ausgepflanzt hat. Und diese 150 Sorten wurden dann nach dem Tod von Herrn Wilfinger nach Stuttgart überführt in den königlichen Weinberg des Herzogs von Württemberg. Und dort sind sie dann erstmal geblieben und fast 50 Jahre später hat sie dann der Herr Kerner, also dieser Hofbotaniker vom württembergischen Hof, hat die dann als Gemälde verewigt sozusagen.
Also, dass der Zuhörer das versteht. Du stehst in dem Weinberg vom Heiner Sauer, hast jetzt den Weinstock vor dir.
Genau.
Siehst das Blatt dir an, Triebspitze, die Trauben teilweise, bist in dein Kämmerlein gegangen, in dein stilles Kämmerlein und hast zwei Abbildungen gefunden in der historischen Literatur, die identisch dem sind, wie du das in dem Weinberg auch so gesehen hast, ampelografisch.
Nein, nicht ganz. Also erst habe ich ihn fotografiert natürlich. Also
ja, klar, archiviert erstmal.
Also ich brauche, die Kamera ist wesentlich für meine Arbeitsweise. Weil leider habe ich doch kein fotografisches Gedächtnis, wie mir immer nachgesagt wird.
Aber das hast du, das weiß ich.
Ich habe eine Digitalkamera, die quasi also mein Gedächtnis fungiert.
Also wir sitzen hier und es gibt keine Aufzeichnungen. Also alles, also den Großteil unserer Interviews, die wir machen hier im Rahmen des Podcasts, sind immer, ich komme rein, ich sage, hallo Andreas, über was reden wir heute? Und dann legen wir los. Und gemessen an dem, was dann die Leute jetzt sich schon in der Vergangenheit anhören konnten, ist doch darstellbar, dass du schon ein verdammt gutes Gedächtnis
ja,
hast.
Ja, aber kein fotografisches. aber nichtsdestotrotz, meine Kamera ist mein fotografisches Gedächtnis. Und Tatsächlich war es so, also es gibt diese zwei Referenzen, aber die eine Referenz zu dem Herrn Metzger ist nur eine Textreferenz, also da ist die Sorte nur beschrieben, aber nicht abgebildet. Ich sage sogenannte Grünfranken oder Grünfränkisch.
Grünfranke schreibt er da unten drunter dann.
Ja. Mhm. Und die andere Referenz, wie gesagt, ist dieses Sortengemälde, aber ohne Text. Und auf diesem Sortengemälde kann man den Grünfränkisch eigentlich ganz gut erkennen. Also ich wüsste jetzt auch nicht, welche andere Sorte da abgebildet sein sollte. Er hat also alle Eigenschaften, die der Grünfränkisch eben hat, vor allem die Blatthaltung, das ist immer ganz gut bei solchen Gemälden, weil die wurden ja quasi vom Lebendstock abgezeichnet und nicht jetzt von einer getrockneten Blatt oder so aus dem Herbarium, sondern so quasi, wie sie am Stock wachsen, die Blätter, und dann haben die immer so eine bestimmte Blatthaltung, also die Blätter sind dann so ein bisschen gekrümmt oder der Rand ist eingerollt oder wer auch immer. Und genau das ist eben beim Grünfränkisch ziemlich typisch getroffen. Und Bormio heißt letztendlich ja nichts anderes wie Worms. Also wer heißt grün in dem Fall? Wenn man es direkt übersetzt, wer, der ist der grüne Wormser. Und es gab tatsächlich auch in der Literatur einen gelben Wormser, also auf Deutsch bei dem Herr Kortum zum Beispiel, der hatte einen gelben Wormser. Muss nicht das Gleiche sein, aber spricht dafür, dass eben Bormio tatsächlich mal so als Worms fungiert hat. Eigentlich heißt es, kommt es von Vermatia, also so hieß Worms in der Römerzeit, und das Wort ist israelitisch, also nicht jüdisch, da differenziere ich dann immer, weil wir hatten 12 Stämme Israel, nicht bloß einen. Deswegen israelitisch, aber es kommt aus dieser semitischen Kultur ursprünglich, und Worms, Mainz und Speyer sind ja diese Hauptstädte, diese Schummstädte gewesen der israelitischen Kultur am Rhein. Mainz kommt von Manasse, also von diesem Stamm der Manasse. Okay. In Israel, also hat auch nichts direkt mit dem Judentum zu tun, was natürlich heute übergreifend quasi das bedeutet. Aber wie gesagt, es gab 12 Stämme Israels, Benjamin zum Beispiel ist auch einer. Man kann nicht so tun, als wären das alles bloß Juden gewesen. Judäa war ein Teil dieses
12-stämmigen Reiches. Also unterschiedliche Stämme mit unterschiedlichen Namen, woraus sich dann gewisse Städtenamen wieder ableiten.
Ja, zum Beispiel. Ja, also Sefarda zum Beispiel, die andere Gruppe, die spanischen Juden, sogenannten spanischen Juden, leiten sich ab von Sparda in Westanatolien. Also so kann man das so ein bisschen zurückverfolgen. Aber nichtsdestotrotz, also es hat was mit jüdischer oder frühsemitischer Kultur zu tun. Sogenannte Juden gab es auch schon im Römischen Reich, also das ist nichts, was erst spät aufgetaucht ist, sondern Juden waren im Römischen Reich, die haben den Handel kontrolliert und mit den Phöniziern zusammen, also diese Völkerstämme, die gab es auch schon in der Antike.
Also wir könnten jetzt diese Rebsorten, wo du mir am Anfang die Augen gebracht hast, die ich sozusagen meiner Vermehrung mit 0,50 deklariert habe, haben wir uns jetzt zu Anfang für die Namensgebung Grünfränkisch entschieden, könnten aber auch diese Rebsorte aufgrund ihrer historischen Literatur und genau. Zusammenhang auch Bormio Vert
nennen. Ja, bloß hat mir damals der Name nicht gefallen. Und Grünfränkisch fand ich irgendwie passender. Und was halt überzeugend war an dieser Quelle von dem Herrn Metzger, weil er hatte die eben in der Pfalz auch gefunden, hatte die auch also für diese Oberrheinebene quasi vermerkt und für den Niederrhein. Also das war auch dann vom Fundort her quasi passend dazu. Und man muss allerdings dazu sagen, dass eben Grünfränkisch eigentlich ein Synonym vom Silvaner ist ursprünglich. Wobei, wenn man das in der historischen Literatur nachliest, hieß es immer, er sähe fast so aus wie der Silvaner. Also aber nicht 100% identisch. Ja. Aber es wird dann später irgendwie gleichgesetzt. Aber wenn man eben diese Literatur liest und den Silvaner kennt, erkennt man ziemlich schnell, dass das kein Silvaner gewesen sein kann, weil der Grünfränkisch eben mit so einem Haarflaum auf der Blattrückseite beschrieben worden ist. Und der Silvaner hat den einfach nicht. Ja. Also insofern kann es kein Silvaner gewesen sein. Es gibt dann noch eine zweite Komplikation, dass der Grünfränkisch aus Sachsen und aus Brandenburg historisch belegt ist, also der Name. Allerdings lief er da als Sauergewächs, ja, so wie der Adelfränkisch, was jetzt, sagen wir mal, sich mal ziemlich widerspricht, weil der Grünfränkisch eigentlich eher eine mittelfrühe Sorte ist und der Adelfränkisch eher eine mittelspäte oder heißt späte Sorte sogar. Und der Grünfränkisch in Sachsen eben immer mit dem Adelfränkisch zusammen genannt wird, beide als Sauergewächse abklassifiziert worden sind. Und wenn man dann genauer nachliest, liest man dann, ja, die Sorte soll also diesem Silvaner sehr ähnlich gesehen haben, was der Grünfränkisch eigentlich gar nicht tut. Und wenn man dann weiter überlegt, was könnte es denn gewesen sein tatsächlich, dann komme ich zum Beispiel zu dem Schluss, dass es eigentlich nur eine österreichische Weiße gewesen sein kann, weil das ist die Mutter vom Silvaner und sieht dem Silvaner sehr ähnlich, ist aber viel saurer als der Silvaner.
Wie heißt die Sorte?
Österreichisch Weiß.
Österreichisch Weiß.
Mhm. Die habe ich auch immer im Rebsortenarchiv, aber ist eine der wenigen Sorten, die ich jetzt nicht in Deutschland gefunden habe, sondern einfach aus Interesse mal gepflanzt habe. Also die Stöcke selber kommen aus Österreich, soweit ich weiß. Und jedenfalls das Blatt vom österreichischen Weiß ist eigentlich heißt da ja Weißer aus Österreich, also gehört zu dieser Gruppe der Weißen, die da in Österreich überall war. Ja. Der Heunisch hieß auch Grobweiße, dann gab es noch eine Silberweiße und eine Schmutzigweiße. Und
ja, mal
also eine ganze Gruppe der Weißen sozusagen. Ja. Und der Österreich-Schweiß gehört da eben auch dazu, aber sieht eben dem Silvaner sehr ähnlich.
Man muss halt wissen, wenn man schon vorher gehört hat, dass ja in der Ampliographie, in der frühen Ampliographie, nicht unbedingt immer nur die einzelnen Sorten gesucht wurden, sondern sie irgendwie gruppiert wurden in sogenannte Sortengruppen. Ja, das haben wir in Frankreich schon mal erörtert, das können wir jetzt auch hier wieder sehen. Ne?
Ich vermute, ich kann das nicht beweisen, aber dass eben dieser Grünfränkisch aus den östlichen Bundesländern, also Sachsen und Saarlandstadt, und Brandenburg, wo also belegt ist, dass das ursprünglich der österreichische Weiß war, was ja auch Sinn macht, weil wenn der Silvaner vom österreichischen Weiß und vom Traminer abstammt und alle drei Sorten in Österreich im Anbau waren, dann ist wahrscheinlich der österreichische Weiß ganz am Anfang zusammen mit dem Silvaner importiert worden. Und weil wir eben die kleine Eiszeit hatten, ist sehr wahrscheinlich der österreichische Weiß einfach verschwunden, erfroren. Und die zwei frosthärteren Sorten haben überlebt. Und das ist halt in dem Fall Silvaner und Traminer. Und diese Erwähnung von dem Grünfränkisch, die stammt aus dem 16. Jahrhundert, also noch aus dem Beginn der kleinen Eiszeit, sage ich jetzt mal, wo auch immer noch Warmphasen dazwischen waren. Und insofern interpretiere ich das jetzt mal so, dass dieser Grünfränkisch aus den kontinentalen Anbaugebieten nichts zu tun hatte mit dem Grünfranken vom Rhein. Und der ist ja nur für den Rhein belegt, also Oberrhein und Niederrhein. Und wir haben da ein klassisches Homonym, also wo halt zwei Sorten quasi mit dem gleichen Namen versehen worden sind, wieso auch immer. Aber es ist nicht das Gleiche. Es gibt auch Leute, die das gleichsetzen, aber da brauche ich jetzt nicht drauf eingehen, weil ich das für falsch halte.
Also es ist definitiv mal eine alte Sorte, die urkundlich...
Also aus meiner Sicht ist es eine alte Sorte.
Erwähnt. Also gut, sie ist ja sichtbar. Wenn dann keiner und so einer das beschreiben, hat es ja zumindest mal schon in dieses Alter hinein eine Daseinsberechtigung.
Und ich glaube auch tatsächlich, dass sie aus dem Frühmittelalter stammt, tatsächlich, also im Zusammenhang mit diesen klassischen Franken, die ja ursprünglich vom Niederrhein kommen. Also die Rheinfranken und die Saalfranken kamen ja vom Niederrhein. Die sind schon im 4. Jahrhundert auf so römischen Straßenkarten quasi eingezeichnet, also auf der Nordseite des Niederrheins. Und also kommt nicht vom Main ursprünglich, sondern
was man heute Rhein, jetzt mit Franken assoziiert.
Wir haben sie eben auch als Rheinfranken oder auch als Moselfranken. Also die Mosel gehört genauso zu diesem fränkischen Sprachgebiet dazu, wie also Lothringen letztendlich, wie der Niederrhein und der Oberrhein. Und dann zieht sich es eben über den Main bis an die Saale nach Thüringen, da haben wir dann Ostfranken. Aber dieses ursprüngliche Verbreitungsgebiet, zumindest die älteste Verbreitung der Franken, ist am Niederrhein. Und eben auch der Saalfranken, und das schlägt dann wieder die Brücke zum Grünfränkisch, weil der Grünfränkisch hat in Ungarn quasi eine Zwillingssorte, die also auf der Abbildung von dem Herrn Nemeth fast aussieht wie ein Grünfränkisch.
Nemeth ist wiederum auch ein Ampelograf. Das ist ein
Ampelograf aus Ungarn, aus den 70er Jahren. Überhaupt der Ampelograf in Ungarn, der auch wunderschöne Abbildungen von ungarischen Sorten hinterlassen hat, ohne dass man Text dazu braucht, weil er hat wirklich jedes Detail abgebildet, selbst die grünen Beeren und die Samen und alles, was man halt zur Unterscheidung braucht. Und auch eine Nahaufnahme von der Rückseite, aber halt als Bild, nicht als Foto, aber quasi fotorealistisch eben. Ne? Und da gibt es eben eine Sorte, die heißt Alan Termö, was interessanterweise, hat mir eine Ungarin erzählt, Grünling heißen soll auf Ungarisch. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber jetzt die Ungarn. Also mal im Wörterbuch, also im Internet kann man es nicht wirklich nachschlagen, was das heißt, aber eine Ungarin hat mir das so gesagt. Das
ist eine schwere Sprache.
Ja, und das Interessante ist, dass es, also ich kann nicht Ungarisch, also das muss man auch dazu sagen, aber der Nemeth hat immer Synonyme angegeben für seine Sorten. Und eins von diesen Synonymen, die er angegeben hat, war interessanterweise Gutfränkisch und Jovile-Fränkisch. Und das Jovile, da sind wir schon wieder bei diesen Israeliten und dem Jiddisch. Und Jovile, wenn man es übersetzt, also das J wird oft als Z oder als S ausgesprochen oder als Tsch, also Chinesisch Tsch. Ja, und das F ist oft einfach ein V und dann wird es zum stummen U, wie im Lateinischen. Und dann sind wir bei Solfränkisch, Saulfränkisch, Saalfränkisch.
Okay,
und dann
sind wir bei den Saalfranken.
Haben wir die Saalfranken, die quasi Nachbarn der Franki oder Franzi am Niederrhein waren. Und so schließt sich der Kreis letztendlich. Deswegen glaube ich, dass diese Sorte tatsächlich aus dem Frühmittelalter stammt oder aus der Spätantike. Und natürlich ist jetzt dieser Alan Termö nicht 100% identisch mit dem Grünfränkisch. Vielleicht ist er es, vielleicht auch nicht. Also ich habe die Sorte selber noch nie gesehen. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie sehr ähnlich sind auf jeden Fall. Und was man auf jeden Fall sagen kann in Ungarn ist, dass die das mit den Synonymen nicht so genau genommen haben, weil die Synonyme letztendlich, so ähnlich wie in Frankreich, hauptsächlich Sorten bezeichnen, die sich ähnlich sahen, aber nicht unbedingt identisch waren.
Es geht so Synonym-Sortengruppe, das mischt sich dann so ein bisschen. Ne?
Also die Synonyme sind letztendlich Indikatoren für ähnliche Sorten, die können gleich sein, im Einzelfall müssen es aber nicht. Gerade in Ungarn und das gleiche Spiel in Frankreich. Und wenn wir davon ausgehen, dass die Sorten sich ähnlich sahen, dann sind wir wieder tatsächlich beim Grünfränkisch und dass in Ungarn eine Rebsorte Saalfränkisch oder Gutfränkisch genannt wird, ist sehr unwahrscheinlich, also von stolzen nationalistischen Ungarn, sondern das muss also diesen deutschen Bezug eben haben. Und wir hatten ja eine fränkische Kolonie in Slawonien im Frühmittelalter, die hieß Franco-Korion oder, wenn man es umdreht, Kronfranken. Und wahrscheinlich ist der Name Grünfränkisch abgeleitet. Von
diesem, also es grün von geht auf Kron zurück.
Ja, haben wir so, da die eigentlich Kron, ja. Ich denke auch, dass es bei Grönland genauso ist. Das war Kronland, also eine Kronkolonie von Dänemark, sehr wahrscheinlich ursprünglich, und hatte mit dem Grün und den Wikingern eigentlich nichts zu tun. Kronstadt haben wir ja auch, diesen Ausdruck oder andere Verbindungen mit Kron, wo man es vielleicht noch mit Krone, also Corona, irgendwie, oder Kreiner, heißt die Krein, ja, in Verbindung bringen kann, aber mit Grün hat das eigentlich nichts zu tun. Und ist auch in Frankreich grün. Zum Beispiel gibt es Rebsorten, die heißen Vert Noir, ja, also grüner Schwarze oder schwarzer Grüner, was in sich schon irrsinnig ist. Aber das Vert kommt in dem Fall auch nicht von Vert Grün, sondern von Vero oder Verot. Und das Vero ist letztendlich aus meiner Sicht eine Ableitung von Uratu oder Ararat, also ein Hinweis auf die Urgeschichte in Armenien und am biblischen Berg Ararat, wo Noah seine Rebe gepflanzt hat nach der Bibel.
Und mehr Infos kann man über diesen Thema verweisen.
Das brauchen wir jetzt
beim Ursprung.
Das brauchen wir jetzt nicht vertiefen.
Die Entstehung der Weinrebe, aber ganz zurück an den Anfang unseres Podcasts.
Man muss ein bisschen berücksichtigen. Also wir reden von einer Zeit, Frühmittelalter und Spätantike, wo man noch quasi in Stämmen gedacht hat, in Stammeszugehörigkeiten und die Rebsorten nicht danach benannt hat, nach irgendwelchen Eigenschaften, sondern vor allem nach Stammeszugehörigkeit. Also die Römer haben zum Beispiel die Biturica nach dem Stamm der Biturica genannt oder die Allobrogica nach dem Stamm der Allobroger. Und so denke ich auch, wurden die fränkischen Sorten tatsächlich nach den Franken benannt.
Nach den historischen Franken.
Nach den historischen
nicht
Franken.
Den jetzigen Franken.
Und das schlägt dann schon wieder die Brücke, weil die historischen Franken in Gallien waren die Auvernac oder Auvernas. Also Vernac, von Vernac kommt man relativ schnell zu Franki. Und Auvernac, da haben wir die Auvergne mit drin, aber wir haben auch Iberien mit drin. Und letztendlich landet man in der Frühantike, wenn man das konsequent zu Ende denkt, aber das wollen wir jetzt hier gar nicht erörtern. Wichtig ist bloß, dass es also mehrere Verbindungen gibt ins Frühmittelalter, zu diesem fränkischen Reich, mit dem Kern eben, also der karolingische Kern des Frankenreichs war in Metz, und also in Lothringen, und die Merowinger waren im westlichen Nordfrankreich, das hieß damals Neustrien und das andere hieß Austrasien. Und das war so das Kerngebiet der Franken und der Merowinger. Wobei die Merowinger sind auch eingezeichnet auf dieser römischen Straßenkarte. Und da lebten sie noch in Holland, aber auch nördlich des Rheins. Und also man kann das, und von Merowinger sind sie ja wahrscheinlich, also Morins ist wahrscheinlich dieser Sortenname Morion abgeleitet.
Das ist später raus aus einer Rebsorte, wo es dann Richtung blauer Traminer geht, den werden wir zu einem anderen Zeitpunkt mal besprechen.
Was auch, Morions sind immer mit relativ frühreifenden Sorten in Verbindung gebracht worden, und Holland ist jetzt nun mal nicht die Weinregion, wo man spätreife Sorten pflanzen sollte.
Wobei, wenn wir jetzt wieder zurückgehen auf das Grünfränkisch, das Grünfränkisch mal genauer erörtert. Wir haben jetzt mal dargelegt, wo der Name, aber die Rebsorte dadurch sozusagen beheimatet ist, wo sie ihre historische Heimat hat. Wir werden bloß eventuell aufgrund einer neuen Weingesetzgebung irgendwann möglicherweise gezwungen, den Namen Grünfränkisch nochmal zu ändern.
In Bormio.
Ja, und da will ich auf den zweiten Namen anspielen, der dann genannt werden soll, hier schon mal. Das wäre jetzt, gehen wir zurück wieder an Herrn Kerner, der ihn damals ein Bormio Wert genannt hat. Das wäre jetzt der zweite Möglichkeit einer Namensgebung. Und den hast du ja schon angefangen, über das Bormio kommst du dann auf Worms, ja, grüner Wormser. Und dahinter verbirgt sich ja eventuell auch zumindest mal noch eine These, die durchaus nicht uninteressant ist, was die Weinwelt angeht. Liebe Frauen, Milch, Süßwein.
Ach so, ja.
Das wäre jetzt mal die andere Linie gedacht,
genau,
über das Bormio Wert.
Also Worms ist ja eigentlich bekannt für die Liebfrauenmilch.
Also jetzt nicht der Billigwein, der zuletzt irgendwo in englischen Regalen verschärft
wird. Die historische Liebfrauenmilch,
die war immer hochdotiert.
Super dotiert war und als Süßwein galt. Und vom Rhein hat man ja hauptsächlich den Riesling, der lange Zeit, gerade in der kleinen Eiszeit, als sauer verschrieben war. Und wahrscheinlich nicht oder vielleicht nur anteilig in dieser Liebfrauenmilch drin war, aber nicht jetzt als Hauptbestandteil. Und vor allem hätte man diesen Wein nicht Liebfrauenmilch genannt, wenn nur Riesling drin gewesen wäre, weil die Sorte kannte man ja schon und man hätte den Wein einfach Riesling genannt, so wie sonst auch, ja, rein Riesling oder Moselriesling. Und ich vermute eben, dass dieser Grünfränkisch damals, weil er eben relativ früh reift und ein sehr hohes Zuckerpotenzial hat, gerade wenn er Rosinen bildet, macht er locker 110, 115 Grad Öxle. Also man kann da super Beeren auslesen und sowas draus machen, wenn es jetzt nicht gerade Dauerregen ist. Aber im normalen oder im trockenen Jahr kann man da also super Beeren auslesen machen, also Süßweine herstellen, wenn man will. Und die Süße war früher einfach wichtig, weil man ja, bevor man anfing zu schwefeln, nichts anderes hatte für die Haltbarkeit als Säure, Süße und Alkohol. Und Süße und Alkohol hängt halt direkt miteinander zusammen. Also die Haltbarkeit des Weins ging ab vom Alkoholgehalt oder eben vom Restzucker und natürlich von der Säure. Aber für die Säure war vielleicht dann der Riesling zuständig tatsächlich oder der Orleaner, der am Rhein ja auch im Anbau war.
Oder der Adelfränkisch.
Oder der Adelfränkisch, ja. Der da sicherlich auch noch rumgehängt ist sozusagen. Und ja, also jedenfalls vermute ich das, dass der Grünfränkisch in der Liebfrauenmilch einen wesentlichen Anteil gebildet hat. Beweisen kann ich es allerdings nicht. Es gibt auch eine Sorte, die hieß Liebfrauenmilch, aber die ist nicht identifiziert bislang, weil aus dem Namen hat man eigentlich nichts, wo man die Sorte identifizieren könnte.
Also wenn man das als These nehmen würde, kann ich sagen jetzt, und auch viele der Winzer, die jetzt diesen Grünfränkisch schon anbauen, dass da durchaus ein Wahrheitsgehalt drinsteckt, wenn man das Reifeverhalten von einem Grünfränkisch über Jahre hinweg beobachten kann. Er bildet sogenannte Einzelbeerenbotrytis aus, meist auch erst dann, wo es nicht mehr zur Sauer, sondern zur Edelfäule kommt. Und die einzelnen Beeren, die angefaulten, eingetrocknete Beeren, wenn man sie dann mal probiert, ist es erstaunlich, welch klarer Honigton dann im Mund ist. Also nicht so dieses muffige Botrytis-Note, sondern so eine saubere Honignote. Das ist schon mehreren Winzern aufgefallen und das kann durchaus mal im Rahmen des Reifeprozesses zu einzelnen Beerenbotrytis kommen, wo aber die Winzer schon langsam mit umgehen können. Bei anderen Sorten ist das sozusagen schon hab acht, du musst schnell lesen, weil jetzt wird alles matschig, wo aber diese Sorte, wenn das Wetter halbwegs mitspielt, sauber eintrocknet und die restlichen Beeren gesund weiterreifen können. Also da ist doch schon irgendwas dran an diesem Süßweingeschäft. Und dann haben wir auch noch einen zweiten Fund gehabt, jetzt nicht nur bei dem Heiner Sauer, sondern wir haben ja dann nochmal in Schweigen-Rechtenbach einen Winzer, der auch diesen Grünfränkisch nicht als Einzelstock, sondern als Weinberg sozusagen kultivierte, ohne dass er es wusste. Und der hatte in der Vergangenheit auch schon explizit gerade aus dem Grünfränkisch Süßwein gemacht, weil er so besonders schmeckt. Also da wird ein Rad geschlagen, was der These, dass der Grünfränkisch vielleicht die Hauptsorte oder die Sorte, die für den Weltruhm des Süßwein der Liebfrauenmilch zuständig ist, tatsächlich vielleicht wahr sein könnte.
Ja, und wenn man tatsächlich davon ausgeht, dass Bormio Worms heißt und das Ganze mit der jiddischen Kultur oder israelitischen Kultur zu tun hat, die ja explizit den Wein gehegt und gepflegt hat, vielleicht sogar mehr als die Franken selber, schlägt man im Grunde die Brücke bis in die Antike. Und Worms ist in der Antike irgendwann mal gegründet worden. Und insofern kann das gut sein, dass eben gerade die Liebfrauenmilch und Worms und diese Sorte eine sehr lange Geschichte haben im Wonnegau sozusagen. Ja, und ja. Der Wonnegau ist ja eine der ältesten Weinbauregionen in Rheinhessen überhaupt.
Ja, und das zieht, also auch der jüdische Gedanke in der ganzen Schlussfolgerung bei dir passt auch wieder, weil das, super, das ja. sehr super auch zu Worms, wenn man hier, also da gibt es auch einen jüdischen Friedhof, der ist hochgeachtet und Juden kommen von der ganzen Welt auf diesen Friedhof. Also es ist ein Kulturgut sogar. Also das ist eine ganz enge Bindung zum Judentum Worms
auch. Und viel älter als Mittelalter.
Ja, also da kommen ein paar Sachen zusammen. Da kommt die Weinkultur, da kommt die Religion, dann kommt der Ort mit Worms. Also das ist durchaus, wäre es nicht abwegig, wenn wir aufgrund der neuen Gesetzgebung gezwungen werden würden, nochmal einen anderen Namen für den Grünfränkisch sozusagen herauszuholen, aus der Tasche zu ziehen. Da wäre mit Sicherheit auch aufgrund seiner historischen Verankerung die Rebsorte durchaus als Borromeo wert zu benennen. Könnten wir machen, ne?
Ja, oder eben grüner Wormser, das müssen wir mal mit den Behörden abklären. Was,
da würde ich bei Worms nicht machen, grüner Wormser, weil da haben wir wieder eine regionale Bezugnahme, ja, die könnte uns
verengt vielleicht stellen. Das vielleicht zu stark. Ja. Aber du hattest vorher noch das zweite Weingut erwähnt, Weinhof Scheu in Schweigen-Rechtenbach.
Genau.
Das ist direkt an der elsässischen Grenze. Und diese Sorte, also der Grünfränkisch dort, hat etwas andere Geschichte als der in Weingut Sauer.
Man muss mal hier, bevor ich weiß, worauf du hinaus willst, normalerweise ist es üblich, dass du einzelne Rebstöcke oder vielleicht nur einen einzelnen Rebstock von einer Sorte wiederentdeckst. Beim Grünfränkisch ist es die absolute Ausnahme,
dass
man einen ganzen Weinberg und später hin, 10 Jahre später war das vielleicht, nochmal einen zweiten Weinberg in Schweigen-Rechtenbach entdeckt wird, wo man sagen kann, da ist ja nicht nur ein Rebstock Grünfränkisch, sondern das sind zwei Weinberge gefunden worden. Das bringt aber auch uns im Rahmen der jetzt wieder Einführung einer alten Rebsorte den Vorteil, dass viele Winzer schon von Anbeginn an in diesen zwei Weingütern Weine probieren konnten und eine gute Vorstellung hatten, wie der Wein schmeckt.
Genau.
Und deshalb, wenn man das jetzt mal bei uns recherchiert, findet man schon sehr viele Weingüter, die grünfränkisch anbauen, weil wir hier schon auf Wein zurückgreifen konnten vom ersten Tag.
Und vor allem auf mehrere Rebstöcke. Also ich habe ja in dem Weinberg von dem Herrn Sauer, ich glaube, 24 Klone selektioniert und davon waren 19 virusfrei, die anderen nicht. Und ich habe schon ein relativ gutes Auge, also es waren in dem Weinberg durchaus eine ganze Menge viröse Stöcke mit drin. Und eben, er war verunreinigt mit Auxerrois und Chardonnay, was natürlich auf eine französische oder elsässische Herkunft hinweist.
Und da schlägt man die Brücke,
jetzt kommen wir vom Elsass. Schlagen wir die Brücke eben zu diesem Weingut an der elsässischen Grenze. Und die hatten historisch und glaube auch sogar heute noch Weinberge im Nordelsass,
ja.
Die sie dort bewirtschaften. Und dieser Grünfränkisch, der dort gefunden worden ist, hieß am Anfang nicht Grünfränkisch, sondern Philipp Kunz nach dem Finder sozusagen. Mhm. Das war der, wenn ich es richtig weiß, der Großonkel von dem Herrn Scheu. Und mütterlicherseits über die Frau, glaube ich. Ja? Die, und wie auch immer, jedenfalls dieser Großonkel hieß Philipp Kunz.
Ja.
Und der hat also die Geschichte erzählt, beziehungsweise die Familie Scheu, der Senior Scheu, hat die Geschichte erzählt, dass also der Philipp Kunz so um 1920 in einem alten Weinberg im Elsass diesen Stock gefunden hat. Und weil der Betrieb damals noch eine eigene Rebschule hatte, hatte der den Stock dann hochvermehrt. Und ich habe auch diese Vermehrungsanlage oder diesen Weinberg mit dem Grünfränkisch selber inspiziert. Das war im Grunde jetzt die dritte Generation von diesem Originalstock. der halt einfach von einem Stock quasi hochvermehrt worden ist in mehreren Generationen. Und tatsächlich ist so, dass also dieser Weinberg absolut homogen ist. Es ist ein virusfreier Stock, hochvermehrt worden, also das Material ist gesund. Aber es ist komplett einheitlich, also vollkommen anders als beim Herr Sauer, wo halt überalterte und eben auch viruskranke Stück mit drin waren. Was dafür spricht, dass also die zwei Stöcke nicht aus der gleichen Quelle stammen ursprünglich, sondern wahrscheinlich beide aus dem Elsass gekommen sind. Ich vermute mal, dass das ähnlich gelaufen ist wie beim St. Laurent in Rheinhessen oder auch beim Oxauer in Rheinhessen. Also es gibt diese Geschichten, dass nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Deutschen das Elsass räumen mussten, verschiedene Leute Edelreiser quasi mit rüber gerettet hatten aus dem Elsass. Und so gab es in Rheinhessen einen Weinberg, der 1945 begründet worden ist, mit St. Laurent, und es gab noch einen anderen mit Oxawa und noch auch so 10-20% Verunreinigung drin, Ortlieber zum Beispiel, oder Traminer oder Riesling und Chardonnay. Und ich vermute auch, dass der Weinberg von dem Herrn Sauer aus dieser Zeit ursprünglich stammt, also dass das auch eine Rettungsaktion war quasi, um Material aus Mesas für die Deutschen zu retten, weil es halt eine gute Sorte war.
Muss wohl geschmeckt haben, sonst hätten sie es nicht retten wollen.
Sonst hätten sie es nicht gerettet, genau.
Und sie hatten recht, er schmeckt gut. Also sie haben
aber wichtig bei der ganzen Geschichte ist halt, dass spätestens 1920 dieser Stock schon entdeckt worden ist aus einem alten Weinberg, also offensichtlich auch der Stock alt gewesen sein muss. Also diese Sorte, ich sage jetzt mal, vor 1900 auf jeden Fall existiert haben muss. Wahrscheinlich war sie sogar noch wurzelecht. Sonst wäre es ja nicht bloß ein Stock gewesen, sondern mehrere Stöcke wahrscheinlich, ja, wenn man es gepfropft hätte. Gut, das ist insofern
wichtig. Gut, im Prinzip haben wir jetzt die Herkunft beim Grünfränkisch basiert auf zwei. Auf ein Weingut von dem, was wir vermehrt haben. Das ist aus der Vermehrung von Böschingen. Und der Winzer hat es als aromatische Weißburgunder verkauft. Und der andere Winzer in Schweigen-Rechtenbach hat diesen Grünfränkisch bis zur Erkenntnis, dass es Grünfränkisch ist, als Rebsorte Philipp Kunz vermarktet.
Gut. Und das ist insofern wichtig, weil es jemanden gibt, der behauptet, öffentlich, dass der Grünfränkisch eine Neuzüchtung von dem Herrn Oberlin sei. Herr Oberlin hat bis 1815 ungefähr gelebt, soweit ich weiß, und wurde dann von dem Herrn Kühlmann, sein Lebenswerk wurde von seinem Assistenten, dem Herrn Kühlmann, oder Franzosen sagen Kühlmann, fortgeführt. Herr Kühlmann hat aber bloß Hybriden gezüchtet und der Oberlin hat alles, was er gezüchtet hat, feinsäuberlich dokumentiert in einem Werk, das um 1900 erschienen ist. Und da hat er eben zum Beispiel seine Riesling-Kreuzung belegt, die er gemacht hat, wo der Goldriesling dabei rausgekommen ist, der heute noch in Sachsen quasi eine größere Rolle spielt. Aber auch eben andere Sorten. Aber eine Sorte, die irgendwie dem Grünfränkisch irgendwie entsprechen könnte, ist da nicht dabei.
Definitiv. Das war dann also 1900.
Das war um 1900, ja. Und das hat mich irgendwie gewundert, dass überhaupt geschrieben wurde, dass der Grünfränkisch eine Neuzüchtung sei. Und ich habe dann nachgeschaut im Internet und bin dann nochmal auf einen anderen Züchter gestoßen. Also es gibt eine andere Quelle, wo drin steht, dass der Grünfränkisch eine Züchtung von dem Herrn Wanner sei, aus Lothringen.
Okay.
Wanner war ein deutscher Züchter in Lothringen, als Lothringen noch zum Deutschen Reich gehört hat.
Zeit verortet.
Also Wanner gestorben ist 1918, glaube ich, oder 1919, Frühling 1919. Und diese Züchtungsperiode, die er da erlebt hatte in Lothringen, das war so zwischen 1910 und 1919, sage ich jetzt mal.
Also wir sind jetzt auch wieder im 1900, sagen wir mal,
hier zu Hause. Also, und interessant an diesem Wanner ist, das hat man also extra, es gibt ein Buch über das Schaffen von dem Herrn Wanner, das habe ich mir extra im Antiquariat besorgt. und nachgelesen, was der da eigentlich gemacht hat. Und das ist insofern interessant, weil der Herr Wanner ein Sortiment hatte in, ja, den Ort habe ich jetzt vergessen, an der Mosel. Und was er gemacht hat, ist tatsächlich, dass er eigentlich fast alle Sorten in seinem Sortiment kreuz und quer miteinander gekreuzt hat. Also hat den Schwarzriesling mit dem Heunisch gekreuzt oder mit dem Gutedel oder mit dem Pinot, ja, oder dem Frühburgunder, mit dem Spätburgunder gekreuzt, solche Sachen. Schwarzriesling mit Heunisch interessanterweise, was ja die gängige Kreuzung ist, Pinot mal Heunisch, das ist ja zigmal gemacht worden. Und er hat auch Kövidinka, also Steinschiller mit Oxawa gekreuzt. Wobei es nicht ganz klar ist, ob es wirklich Oxawa war, weil diese Sorte hieß damals nicht Oxawa, sondern Weißburgunder Aux, Punkt. Mhm. Und dieser Weißburgunder Aux war ein relativ junger Fund aus der Umgebung von Metz. Und er wurde halt Weißburgunder genannt, wie der Chardonnay, da hieß auch Weißburgunder Chardonnay, beziehungsweise Morion. Also Morion haben sie damals den Chardonnay genannt, und es gab noch einen dritten Weißburgunder, das war der Weißburgunder Oppenheim, also OPP. Mhm. Und das war wahrscheinlich der echte Weißburgunder, und die anderen beiden Weißburgunder waren Chardonnay und möglicherweise Oxawa, wobei es gab auch noch diesen Aux Gris, also einen grauen Oxawa. Und es ist also nicht ganz klar, ob das wirklich ein Oxawa war. Jedenfalls hat er diese Kövidinka gekreuzt mit diesem Weißburgunder Aux. Und das war der Grund, sehr wahrscheinlich der Grund, warum behauptet worden ist, dass der Grünfränkisch eine Neuzüchtung sei.
Aus dieser
Kombination. In dem Fall jetzt nicht vom Oberlin, sondern vom Wanner.
Das haben wir schon. Kann ja keine Sorte aus zwei stellen.
Nee, zumal ja diese zwei Hypothesen von der gleichen Person stammen. Also ist schon mal widersprüchlich in sich, aber wahrscheinlich hat man einfach Verwandtschaftsanalysen gemacht und festgestellt, dass der Wanner eben so eine Kreuzung gemacht hat. Und weil der Grünfränkisch offensichtlich dieser Kreuzung entsprungen ist, musste da eine Neuzüchtung sein. Aber hat eben, wie ich schon vorhin gesagt hatte, der Wanner hat auch also den Schwarzriesling, also Pinot Meunier, mit Heunisch gekreuzt. Und der Pinot Meunier hat den gleichen Genotyp wie der Pinot. Also man hätte genauso gut sagen können, dass der Auxois, der Ortlieber, der alle Sorten, die Chardonnay, alle Sorten, die von aus dieser Kreuzung entstammen, auch von dem Herr Wanner stammen ursprünglich. Also das wär die gleiche Logik ungefähr.
Aber trotzdem, einmal falsch, immer falsch.
Wie auch immer. Ich habe versucht, das zu überprüfen. Und was halt, also die Datenlage ist leider mager, weil diese ganze Genotypisierung, die immer wieder im Netz verbreitet wird, leider nicht wirklich nachvollziehbar ist, weil die Rohdaten nirgends veröffentlicht sind. Aber nichtsdestotrotz, das, was man finden kann im Netz, ist so, dass also es gibt anhand von neuen Markern, kann man das nachvollziehen, diese Kreuzung. Und was aber an der Geschichte wirklich seltsam ist, dass alle neun Allele, die der Oxawa dem Grünfränkisch vererbt haben soll, alle auch vom Heunisch kommen und keins vom Pinot. Und das ist jetzt halt in einer 50-50-Chance bei neuen Markern ziemlich unwahrscheinlich, dass immer der gleiche Elter das gleiche Allel vererbt, was er auch an den Oxawa vererbt hat. Also das ist sehr statistisch unwahrscheinlich. Deswegen gehe ich davon aus, dass nicht der Oxawa tatsächlich der Elter war, sondern möglicherweise eine andere Sorte. Der Heunisch wahrscheinlich auch nicht, weil irgendwie muss man ja die Frühreife erklären. Also entweder ist da Frühburgunder mit reingekreuzt worden, was durchaus sein kann. Frühburgunder ist ja gar nicht drin. Ich war jetzt noch beim Oxawa. Beim Grünfränkisch, das ist ja eine relativ frühe Sorte. Diese Kövidinka ist eine späte Sorte, extrem spät sogar. Also irgendwo muss die Frühreife hergekommen sein. Die kann eigentlich nicht vom Heunisch kommen. Aber möglicherweise gibt es auch noch eine andere Sorte. Hönisch war ja nicht alleine, der hatte noch Geschwister und Eltern. Also insofern ist da noch ein weites Feld zu beackern, gerade weil die Sorten ja alle aus Ungarn kommen, ursprünglich, und oder Rumänien.
Aber gut, man kann diese Banner-These und Oberling-These kann man ja mal schon grundsätzlich ausschließen, wenn man Aufzeichnungen hat von Kerner und anderen, die, was weiß ich, 100 Jahre
vorher lebten. Also der Kerner, ist der Kerner.
Man muss ja mal auch die Zeitspanne, wenn einer von grüner Wormsa, Grünfranke und sowas, und die exakt so beschreibt, wie du siehst, können die nicht 100 Jahre später erstmal gekreuzt worden sein.
Also das ist ja schon falsch. Man hat natürlich immer das Problem bei Abbildungen, dass man das letztendlich nie beweisen kann, also nie so konsistent oder naturwissenschaftlich beweisen kann, weil man muss sich einfach auf Erfahrungswissen berufen. Also ich kann nur sagen, dieser Baum Iuvert sieht so aus wie ein Grünfränkisch. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Und bei der Textbeschreibung hat man natürlich noch mehr Interpretationsspielraum, weil rein theoretisch kann es ja auch noch eine andere Sorte geben, die tatsächlich so aussah. Ja. Also zum Beispiel Alain Terme aus Ungarn, da könnte es genauso gewesen sein. Aber
die Tatsache, dass es wiederum Alain Terme gibt, der wiederum fast genau aussieht wie Grünfränkisch, aber auch in Ungarn an so einem ganz anderen Zeitraum sozusagen seine Verbreitung hatte, funktioniert ja auch nicht.
Und beim Grünfränkisch haben wir halt, wie soll ich sagen, wenn man den kennt vom Blatt her, er ähnelt einfach unglaublich dem Elbling. Und ich denke auch, dass wahrscheinlich an der Mosel, wo er wahrscheinlich verbreitet war, also an der französischen Mosel, dass er da auch tatsächlich gelber Elbling genannt worden ist, weil die Traube ist ja nicht grün, sondern gelb, wenn sie reif ist. Und dieser gelbe Elbling ist aber schlecht beschrieben worden, aber wie gesagt, der Grünfränkisch hat ein ähnliches Blatt. Und auch beim Elbling kennen wir den zweiten Elter bis heute nicht, auch beim Riesling nicht. Ja, also wahrscheinlich könnte es in diese Gruppe reingehen, aber also da ist noch, sagen wir mal, ein dunkles Feld, was wir einfach nicht wissen, wo man es ansiedeln soll.
Das ist aber ganz spannend.
Tatsächlich ist so, also Kövi Dinka scheint jetzt aus der heutigen Sicht, also sie hieß in Ungarn auch Rosentraube zum Beispiel, weil sie halt rote Beeren hat, aber sie ist auch im Zusammenhang mit dem Herrn Bilfinger aufgetaucht, 1750, und der Herr Bilfinger hat die beschrieben als Cri Commun, also gemeine Graue, wenn man so will. Und dieses Cri Commun ist dann irgendwie dem Ruhländer zugeschlagen worden, der ein bisschen ähnlich aussieht, aber eigentlich haben sie nur gemeinsam, dass sie halt ein ungelabtes Blatt haben und beide diese rot-grauen Beeren haben. Früher waren wir schnell bei der Sache, Sorten gleichzusetzen.
Oder in die Gruppe wieder reinzusetzen.
Aber interessant ist halt, dass diese Kövi Dinka tatsächlich seit 1750 in Deutschland nachgewiesen ist. Und wenn man genau hinguckt, sie stand wirklich in jedem Sortiment, war sie vorhanden. Also muss früher eine ganz andere Bedeutung gehabt haben als heute. Und Und Oxawa ist eine schwierige Sorte eigentlich. Also er ist ja erst in den 1920er Jahren nach Deutschland überhaupt offiziell eingeführt worden oder sogar später. Ich habe aber Reben gefunden an der Bayerischen Bergstraße, die mindestens 200 Jahre oder 150 Jahre alt waren. Also die Sorte ist schon wesentlich früher bei uns etabliert gewesen, in Kombination oft mit Chardonnay und Heunisch. Heunisch war da meistens auch dabei. Und wurzelecht vor allem, also vor der Veredelungsorgie, die da so ab 1900 stattgefunden hat. Und aber meistens sind die Pflanzen noch älter gewesen, also mit dicken Stämmen und so. Und auch in Kombination mit dem Elbling oft. Aber die Sorte blieb irgendwie meistens unerkannt, weil sie halt immer so unter diesem Pseudonym Weißburgunder lief, so der Chardonnay auch.
Also willst du jetzt beim Grünfränkisch sagen, dass da irgendwo Elbling mit bei ist?
Nee, das nicht, aber es wäre möglich, dass der Elter, der eigentliche zweite Elter, nicht der Oxawa war, sondern der Elter vom Heunisch und vielleicht sogar auch vom Riesling.
Also wie würdest du jetzt den ohne das jetzt sind wir nicht exakt wissenschaftlich, sondern jetzt sind wir wirklich aus der historischen Aufarbeitung mal ableitend. Wo würdest du jetzt sagen, wie könnten jetzt die Elternschaft beim Grünfränkisch aussehen?
Also Köbi-Dinka ist unbeschritten. Ja, das sieht man eigentlich auch an. Also jetzt nicht die roten Bären, natürlich die nicht, aber vom Blatt her, von diesen Eigenschaften, die roten Adern und was die Sorten halt gemeinsam haben, kann man das sehen, dass das möglich ist, dass Köbi-Dinka ein älter ist. Beim Oxauer sehe ich das nicht, ja, weil Oxauer und Köbi-Dinka, die haben beide offene Stilbuchten und der Grünfränkisch zum Beispiel hat eine geschlossene Stilbucht, überlappende Stilbucht. Also irgendwo muss das hergekommen sein. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass zwei Sorten mit zwei offenen Stilbuchten eine Sorte kreuzen, die eine geschlossene Stilbucht hat. Und wie gesagt, das Blatt, es gibt so diesen Blatttypus, quasi ungelappt, mit so herzförmige Blätter quasi, die sich oben überlappen. Ja. Das haben wir beim Elbling, wir haben es beim Urban und wir haben es eben auch bei diesem, dem Grünling aus Ungarn, diesem Alain Termö. Ja. Und Alain Termö ist, so wie er da dargestellt ist, eher eine frühreifende Sorte gewesen, weil er hat auch goldgelbe Trauben. Und ich vermute mal, dass das ein guter Kandidat ist für die Elternschaft vom Grünfränkisch und vielleicht auch vom Elbling. Aber die Sorte ist unbekannt.
Ja, es ist spannend. Der Wein
jetzt selbst, rein von den äußerlichen Eigenschaften her, bilden die eine Gruppe. Und auch der Urban ist auch eine interessante Geschichte. Da haben wir den zweiten Eltern auch noch nicht. Und der Urban, den habe ich ja im Saarland gefunden, wo ich ihn überhaupt nicht erwartet habe. Und ich habe ihn in Franken gefunden, wo ich ihn nicht erwartet hatte. Das ist ja eigentlich eine Sorte vom Neckar ursprünglich, ja, in Kombination mit dem Trollinger.
Du meinst jetzt den schwarzen Urban?
Nee, den roten.
Den roten
Urban. Roten und blauen Urban.
Genau, es gibt ja ein paar verschiedene.
Ist auch ein Kind vom Trollinger, aber der zweite älter ist nicht ganz klar. Und dass ich die Sorten da irgendwie alle in Kombination gefunden habe, spricht auch dafür, dass die einfach sehr alt sind, ja, weil eine Sorte am Neckar und an der Mosel und in Franken verbreitet war, die geht letztendlich auch ins Frühmittelalter oder noch älter zurück. Und das alles spricht letztendlich dafür, dass einmal diese Kreuzung nicht stimmt, Oxauer Köbi-Dinka, sondern wahrscheinlich der Oxauer eine andere Sorte ist. Und zweitens natürlich, dass keine Wanner-Kreuzung gewesen sein kann, weil die Sorte ja im Grunde schon gefunden wurde, bevor der Wanner das überhaupt gekreuzt hat. Und in diesem Buch, was ich gelesen habe, das war eben interessant insofern, dass der hat zwei Kreuzungsserien gemacht mit Köbi-Dinka und eben diesem Weißburgunder Augs, aber noch mit anderen Sorten auch, hat das versetzt in zwei Jahren wiederholt, hat dann Aussaaten gemacht, dann gab es ein Aussaatgewächshaus, wo also diese ganzen Sämlinge in so kleinen Töpfen erstmal hochgezogen worden sind. Und er hat quasi erst 1817 diese Sämlinge aus diesen wirklich kleinen Töpfen, da gibt es also ein Bild in diesem Buch, das waren also Mini-Töpfe, so 8 cm Töpfe, hat die dann ausgepflanzt ins Sämlingquartier. Wann? Also 1900 habe ich 18 gesagt.
Ja, ja, deshalb. Nee,
1916, glaube ich, 17 genau. Hat er die ausgepflanzt. 1919 ist er gestorben und es waren natürlich Einzelstücke, ja, weil die kamen ja quasi als ein Sämling aus einem Topf, wahrscheinlich waren sie sogar noch wurzelig zu dem Zeitpunkt und dann wurden sie halt an irgendeiner Mauer in diesem Aussaatquartier gepflanzt und 19 hatten wir ja dann Weltwirtschaftskrise und Erster Weltkrieg, danach ist Lothringen an Frankreich gefallen und die Franzosen waren echt schlecht auf deutsche Kultur zu sprechen. Und diese Rebenzuchtanstalt, die es damals gab, die wurde dann umgewandelt und am Schluss blieb bloß eine Anstalt für Obstkultur, also Äpfel und sowas, übrig. Ja, das Sämlingsquartier ist wahrscheinlich direkt noch nach dem Ersten Weltkrieg gerodet worden. Das Sortiment hat wahrscheinlich noch ein bisschen länger überlebt, wahrscheinlich weil ein Teil davon nach Colmar transferiert worden ist. Aber in dem Sortiment war eben dieser vermeintliche Sämling nicht drin. Ja, mhm. Das Sortiment umfasste ganz normale Sorten, plus zwei oder drei Kreuzungen, die der Warner schon vorher gemacht hatte, die es heute noch gibt, zum Beispiel Abondon, ist auch so eine Kreuzung, aber die stand schon im eigentlichen Sortiment, damit hat er dann auch noch weiter gekreuzt. Aber es hatte nichts mit dieser Sämlingsserie zu tun, die dann 1917 ausgepflanzt worden ist. Also er konnte im Grunde diese ganzen Sämlinge nicht mehr auswerten, weil er hatte am Schluss Kehlkopfkrebs und war vorher auch bettlägerig und...
Also fällt Wanner jetzt also aus mehrerer...
Fällt raus
und
wie gesagt, wenn überhaupt ein Zusammenhang besteht zwischen diesen beiden Orten, also vom Fundort im Elsass und Lothringen, dann könnte man konstruieren, dass vielleicht ein, so ähnlich wie im Zweiten Weltkrieg ein Soldat auf der Heimreise da aus Lothringen Mitleid hatte mit diesen Sämlingen da und dann zufällig den Grünfränkischen gegriffen hat, den dann in der Hand bis ins Elsass transportiert hat. Und weil er auch nicht wusste, was er damit machen sollte, hat er ihn dann halt in so eine Lücke von dem Weinberg, von dem Herrn Kunz gepflanzt und der hat ihn dann, wenn er nicht schon vorher gefunden hat, hat ihn dann halt ein Jahr später gefunden oder so und dann auch vermehrt. Aber das ist extrem konstruiert. Das
wäre in der Zeit der Romantik.
Ja, das wäre. Und warum sollte jetzt ein Soldat, also es gibt kein Pflanzplan von diesem Sämlingsquartier, gibt auch keine Nummer, keine Zuchtnummer. Und warum sollte jetzt, also da standen ja hunderte von Sämlingen rum, also nicht bloß dieser eine. Ja. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert ist, ist also extrem niedrig. Ja. Ausschließen kann ich es natürlich nicht, aber man kann alles Mögliche konstruieren. Aber man kann nicht einfach so behaupten, dass einmal der Oberlin den gekreuzt hat und im nächsten Satz sagt man, es war der Wanner.
Ja.
Also das geht nicht. Ja. Also
die können
es geht hier um Wissenschaft und... Und man kann zwar Hypothesen formulieren, aber wir müssen irgendwie begründet sein und man kann nicht einfach ins Blaue hinein über Sorten urteilen, die ja im Anbau sind, im Wiederanbau, ja, wo Winzer eine Geschichte erzählen, ja, die sie für historisch halten. Und dann kann man nicht einfach daherkommen ohne irgendeinen Beweis und behaupten, das sind Neuzüchtungen. Also das ärgert mich wirklich. Also ich halte diese Geschichte für widerlegt und wie gesagt, es gibt sehr viele Indizien, die eigentlich zurückgehen bis in die Spätantike und
auch Darstellungen, die dem auch sehr, sehr ähnlich sehen, der Rebsorte.
Ja,
und also, was ich auch sagen will mal hier an der Stelle, wenn du da so über die Elternschaft dir deine Gedanken machst, wir wissen ja jetzt schon einiges auch, was die Rebsorte angeht, wie sie schmeckt. Und hier kommt immer mehr eins zum Tragen und das ist das Besondere an dieser Rebsorte. Die Traube des Grünfränkisch, die Beeren, die oben auf der Schulter sitzen, die haben immer mehr die Gelbfrüchtigkeit. Ja? Das auch im Geschmack, dieses Gelbfrucht, was wir immer wieder beschreiben, auch jahrgangsübergreifend. Und in der mittlere Bereich, der Zylinder der Traube, der hat mehr die Zitrusnote. Mhm. Und das ist immer das Spiel zwischen der Gelbfrüchtig und der Weißfrüchtigkeit, wo die Sorte hin und her spielt. In einem kühleren Jahrgang, wie wir es zum Beispiel 21 haben, haben wir mehr diese Weißfrüchtigkeit, da geht es in den weißen Weinbergspfirsich und, da hat das die Überhand. In den sonnenreichen Jahrgängen, wo also diese der Schulterbereich der Traube oder wenn vielleicht auch der Winzer eine gezielte Entblätterung vornimmt, sozusagen die Traube in sich in die Sonne stellt, die Bronzierung auch, die man dann auch findet an den Beeren, intensiver ist, dann geht es über mehr in diese Gelbfrüchtigkeit. Und weil du da jetzt über Elbling und diese andere Sorten so gesprochen hast, was Aromasorten oder aromatischere Sorten sind, also hier ist das Spiel tatsächlich drin, wenn auch wieder so an den Riesling denkend ist, ja, da hat auch der eine Winzer gesagt, ach, ich habe das schon mal so Riesling-typisch ausgebaut und es ist prämiert worden und ich habe es mal mehr so in die burgundische Richtung ausgebaut und es ist auch prämiert worden. Also diese Sorte wandelt so über gewisse Grenzen hinweg, was scheinbar aber auch im Geschmack eine gewisse Spannung erzeugt, was uns, den Weinliebhaber, immer wieder anspricht. Also nicht breit und nur gelb und nicht nur zitrus und sauer, ja, und, sondern so eine gewisse Kombi aus dem Ganzen. Und das macht die Sorte zumindest jetzt mal sensorisch, weinsensorisch, auch wieder extrem spannend. Und deshalb sehe ich da älter dahinter stehen, die so aus diesen zwei Bereichen kommen, auch was die Trauben- und Geschmackstypizität angeht. Und da zeigt sich das auch. Und da passt eins weniger gut rein. Das ist für mich der Oxauer zu dem anderen Eltern. Das wäre für mich zwei...
Das passt auch geschmacklich nicht.
Passt geschmacklich nicht. Die werden breit und hoch aromatisch. Wir brauchen diese Zitrusnote, wo der Grünfränkisch hat. Und das leitet das über, was du sagst.
Vom Geschmack her passt es nicht. Von der Cuvée-Dinka kann es nicht kommen, weil die schmeckt komplett neutral. Die hat auch runde Beeren, nicht diese ovalen Beeren. Und wie gesagt, es gibt aber noch eine dritte Referenz, da bin ich erst neulich drauf gekommen, wo ich mich mit dieser Wanner-Geschichte beschäftigt habe. Und das Spannende an dieser ganzen Wanner-Geschichte ist ja, dass es diese mehrere Weißburgunder gegeben hat. Ja, also selbst im Sortiment, ja, Weißburgunder Aux, Weißburgunder Morillon, den er Chardonnay genannt hat, dann diesen grauen Weißburgunder, Weißburgunder Aux in Grau. Und dann noch diesen Weißburgunder Oppenheim. Also im Grunde waren es vier verschiedene, wobei man sich dann darüber unterhalten müsste, was war der Weißburgunder Augsgrau. Ja. Ja. Es gibt den grauen Oxauer im französischen Sortiment, der mit dem heutigen Oxauer übereinstimmt. Und der Oxauer ist ja auch, wenn man vollreif ist, mehr grau als weiß. Ja. Also er kriegt dann diese braun-graue Note bei Vollreife mit so einem leichten rosa Schimmer noch mit drin. Also man könnte ihn schon als Oxauer Gris bezeichnen, wenn man es auf die Vollreife bezieht. Wie auch immer, dann stellt sich allerdings die Frage, was war der Oxauer, also der Aux Weiß, ne, wenn der andere der Gris war. Aber nichtsdestotrotz, interessant ist, dass also wir haben diese Spur vom Weißburgunder Morillon, der in der Regel ein Chardonnay ist. Aber es gibt noch einen zweiten Morillon, und da habe ich da extra nachgeguckt, aus der ältesten französischen Quelle, wenn man so will, wo Bilder mit eingebaut sind. Das war das Werk von dem Abbé Rosier, der in der französischen Revolution umgekommen ist, aber als Geistlicher und gleichzeitig Botanikprofessor in Paris als erster in Frankreich versucht hat, die französischen Sorten zu systematisieren aus seinem direkten Raum im Pariser Becken. Also Gâtinais und also quasi der Raum zwischen Seine und der Loire, wenn man so will. Und der hat ein Morillon uns hinterlassen. Der Chardonnay hieß da anders. Er hat uns einen Morillon hinterlassen und dieser Morillon ist eben interessanterweise ist kein Chardonnay, ja, und auch kein normaler Weißburgunder, sondern hat genau das Blatt vom Grünfränkisch.
Okay.
Und das passt dann irgendwie doch wieder an die Mosel und nach Lothringen. Ja, und Lothringen ist halt insofern interessant, weil das fränkische Kulturzentrum überhaupt war. Ja, Metz, die Hauptstadt der Karolinger und die Mosel, auch wenn man das historisch sieht, aus den französischen Quellen her, der Comte d'Audart hat unglaublich viele Sorten von der Mosel bezogen. Okay. Ja. Also ganze Gamay, also diese Livadon-Gruppe, wo der Gamay drin ist, aber auch der blaue Pinot, der dann irgendwie in der Steiermark gelandet ist. Also solche Sorten, die stammen alle aus Lothringen und Lothringen ist also die französische Mosel in dem Fall und auch noch der Rand von dem Vogesen, der Westrand, war schon immer also in diesem Einflussbereich der Franken und hatte eigentlich mit Südfrankreich und diesen Sorten, die ursprünglich von dort kommen oder auch mit der Garonne und Gascogne eigentlich nie was zu tun, ne?
Klimatisch zwei verschiedene Paar Schuhe.
Klimatisch sowieso, aber also haben wir einen ganz anderen, auch die Champagne eigentlich, einen ganz anderen Kultureinfluss, der nicht aus Frankreich kam, sondern wahrscheinlich über die Franken aus dem Osten hauptsächlich. Und aber dieser Morillon ist eben insofern interessant, weil er eben in dieser Wanner-Geschichte eine gewisse Rolle spielt und eben kein Chardonnay darstellt, sondern eben sehr wahrscheinlich den grünfränkischen.
Also hat der vielleicht mit Grünfränkisch abgearbeitet dann, ne?
Also ja,
also, könnte so rum sein. Also dass das nicht eine Züchtung bei ihm war, sondern dass er mit Grünfränkisch als Älter gearbeitet hat.
Das ist möglich, ja, dass der Grünfränkisch der Älter vom Ochserer ist, weil ja teilen ja 50% die Allele.
Dass es rum, also hinten nach kommt, also vorne weg.
Wie auch immer. Das behaupte ich jetzt nicht, da müsste man genau nachgucken. Aber was auf jeden Fall seltsam ist, dass 9 Allele, die der Ochserer an den Grünfränkisch vererbt haben soll, auch die gleichen Allele sind, die der Heunisch an den Ochserer vererbt hat. Und das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, rein statistisch. Mhm. Also da muss noch eine andere Sorte drin stecken. Es ist auch diese Geschichte mit dem Traminer, ist auch komplett unlogisch, dass Traminer quasi die Ursorte von exzellenten Rotweinsorten sein soll, wie Fränkisch Burgunder oder andere von diesen, oder schwarz-blauer Riesling oder was auch immer. Dass eine Weißweinsorte quasi solche Rotweinsorten gezeugt hat, ist extrem unwahrscheinlich. Ja? Das glaube ich nicht. Und schon gar nicht der Weißburgunder, also Weißtraminer, ja? Sondern wenn überhaupt dann der Rote, der hat wenigstens ein bisschen Farbe. Dann,
ja, wir haben ja da noch einen anderen.
Ja? Und, oder der Blaue, da kann es auch sein. Ja? Aber wie auch immer, also da werden Dinge behauptet und ja, und da muss man es erstmal glauben. Es ist noch nicht mal recherchierbar, weil die Daten gar nicht veröffentlicht sind. Ja, das ärgert mich doppelt. Und wir haben auch mittlerweile das Problem, dass wir ja neue Methoden haben und mittlerweile diese SNP-Technologie mit 6.000 oder noch mehr Markern um sich greift, sage ich mal. Ja, die kann man dann bloß noch am Großrechner auswerten, weil die Datenflut gar nicht mehr handelbar ist. Aber es wird gemacht. Die Italiener und auch die Franzosen haben solche Studien gemacht. Ja, die Chinesen mittlerweile mit über 6.000 Markern, die sie dann quasi über das ganze Genom gestreut haben. Und das Ergebnis dieser Untersuchung ist, dass also manche Verwandtschaftsanalysen, von denen man dachte, dass sie eigentlich stimmen, ja, sich als falsch erwiesen haben, obwohl mit diesen SSR-Markern, also mit 30 Markern gearbeitet wurde oder teilweise auch mit mehr Markern sogar. Gawalow arbeitet, soweit ich weiß, bloß mit 25 Markern, die aber nirgends öffentlich sind. Also insofern, also was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass man sich auf diese Markanalysen nicht unbedingt verlassen kann, gerade wenn es uralte Sorten sind, mit einer riesen Verwandtschaft wie beim Pinot und beim Traminer und beim Morillon Atif und dem Clown Traminer, wo keiner weiß so genau, wer eigentlich Eltern, wer Kind ist und Stiefkind und was auch immer. Also diese ganze Verwandtschaftsgruppe ist nicht wirklich gelöst worden bislang, was mich auch nicht wundert, weil sie kommt da, wenn die Sorten wirklich 8000 Jahre alt sind und aus dieser F1-Generation entsprungen sind, was wir schon mal behandelt haben, dann gibt es da eben homozygote Eltern und dann können eben Verwandtschaften auftreten, die eben nicht unbedingt jetzt auf den Traminer zurückzuführen sind, sondern auf die homozygote Eltern.
Da sind wir wieder beim Geno und Phänotyp, dann ja, muss man sich aufs Auge verlassen und nicht auf den PC.
Interessant ist wirklich, dass also diese neuen Markeranalysen hervorgebracht haben, dass man also nicht jede Verwandtschaftsanalyse glauben darf. Vor allem, wenn sie auch ampelografisch gar keinen Sinn macht, wie jetzt beim Grünfränkisch. Aber wir haben auch zum Beispiel das Beispiel Sangiovese, wo wir mittlerweile 4 Vorschläge haben, wer die Eltern sein sollen und welches jetzt wirklich der Älter ist, weiß niemand so genau. Ja. Und also das zeigt auch, dass eigentlich gerade bei sehr alten Sorten das sehr schwierig ist, mit der Elternschaft wirklich rauszufinden.
Ich finde es deshalb aber auch wichtig, dass du hast ja, wie wir jetzt zu Anfang mal beschrieben haben, also wenn man sich jetzt nicht nur auf die visuelle oder aber auch auf die Genanalyse verlassen will, dass man das Ganze in einen anderen Kontext bringt. Dass man also hier auch die Namensgebung, wir reden ja immer, dass eine Weinrebe eine Kulturpflanze ist. Also sie ist von uns Menschen in Kultur genommen und wie wir jetzt ja schon stundenlang dargelegt haben, ja schon seit Anbeginn unserer Sesshaftigkeit. Das heißt also, wir müssen da auch noch Fäden spinnen und Verbindungen suchen, woraus sich das aus anderen Perspektiven und auch aus anderen Disziplinen heraus einen Sinn gibt. Und nicht nur über rein jetzt den Phänogenotyp zu sprechen. Und das ist das, was du ja zu Anfang gesagt hast. Da haben wir Namensgebung, da haben wir Kultur, da haben wir Judentum, da haben wir Worms, da haben wir das, da haben wir Rheinfranke, Kronen und. Das sind ja Dinge, das sind wir, das ist unsere Geschichte. Und in diese Geschichte, wenn dort das stimmig hineinpasst, so wie du das so auch jetzt angehst, so wie unseren, deshalb nennen wir dich ja auch Indiana Jones, der Weinreben, weil genau der geht ja auch, es wird was erarbeitet aus vielen unterschiedlichen Disziplinen heraus, dann ist das am Schluss doch, hat es doch mehr Wahrheitscharakter wie nur irgendeine Marke, der dadurch geheizt wurde. Ja? Also insofern ist es doch durchaus überlegenswert, es auch zukünftig so anzugehen mit dem gesunden Gehirnschmalz von uns Menschen in Bezug setzen zu dem, was wir bisher gelebt und erlebt haben.
Ja, vor allem haben wir ja damals am Anfang von diesen Magergeschichten, als der Herr Regner noch behauptet hat, dass ein Älter vom Rieslinger Admirable de Courtelier sei, ja, haben wir ja auch festgestellt, dass das eigentlich gar nicht sein kann, wenn man den Admirable Courtelier, das ist ein Kind vom Gutedel, wenn man den kennt, ja, dass er irgendwie nicht zum Müller-Thurgau irgendwie passt. Und dann haben wir uns ja damals die Blätter schicken lassen von diesem vermeintlichen Admirable Courtelier und dann war das eine Madeleine Royale. Hm. Ja, und das haben wir aber ampelografisch rausgekriegt. Ja, natürlich genau. Haben wir das dann auch genetisch noch bestätigt damals, weil es gerade da so modern war, das zu tun. Aber es war auch ampelografisch völlig klar, dass das kein Admirable de Courtelier war, sondern einfach eine falsch benannte Madeleine Royale. Und so muss man eigentlich bei den ganzen Verwandtschaftsanalysen auch vorgehen. Also wenn ich zwei Eltern habe und ich habe ein Kind, dann muss das Kind irgendwo ein Kompromiss aus beiden Eltern sein. Ja, das kann man mal auf die eine oder andere Ebene schlagen, aber wenn ich zwei Eltern habe mit runden Beeren und dann kommt eine lange elliptische Beere dabei raus, dann ist das sehr unwahrscheinlich, dass das die Eltern sind. Ja. Und so ähnlich bin ich eben beim Oksawa auch vorgegangen. Es gibt vom Oksawa überhaupt keine Kinder. Ja. Da steht vollkommen, also verwandtschaftsgenetisch vollkommen isoliert da. So wie der Chardonnay eigentlich auch. Also Chardonnay ist zwar gekreuzt worden von modernen Züchtern, aber historisch hat die Linie aufgehört. Und warum jetzt ausgerechnet Grünfränkisch da mit dem Oksawa verwandt sein soll, das hat mir nicht eingeleuchtet und es leuchtet mir bis heute nicht ein. Und wie gesagt, das neun Marker vom Heunstamm ist eben sehr unwahrscheinlich, weil Oksawa als Kind von Pinot mit Heunisch müsste auch ein paar Allele von Pinot vererbt haben und statistisch geht das nicht auf. Ja, ich kann zwar auch nicht sagen, wer dann der andere älter war, aber wie gesagt, der Alain Termeu ist nicht fassbar als Rebe von hier aus. Da müsste man wahrscheinlich nach Ungarn fahren und dort im Sortiment gucken, wie der überhaupt lebend aussieht. Ja, ich kenne ihn ja nur von Nachbildung. Aber vielleicht ist er tatsächlich ein Grünfränkischer, ja, das kann auch noch sein. Aber wie auch immer, es ist jedenfalls sehr unwahrscheinlich.
Also abschließend würde man
sowas
sagen.
Sowas einfach rauszuhauen, ist finde ja. ich natürlich jetzt
schon schwierig. Bleiben wir jetzt bei unserer Recherche und da wird es jetzt wohl so sein, dass wir bis auf Weiteres die Rebsorte auch Grünfränkisch benennen werden, wenn uns aufgrund der neuen Weingesetzgebung hier eine gewisse Sache untersagt wird, weil wir dieses Fränkisch nicht im Namen tragen dürfen, dann würde es bedeuten, dass die Rebsorte mit dem Ursprungsnummer 050 dann irgendwann dann auch mal Romeo-Wert benannt werden müsste.
Man muss auf jeden Fall eine Lösung finden. Wenn man die außerhalb von Franken nicht Grünfränkisch nennen darf, dann macht es ja keinen Sinn. Also insofern.
Also deshalb alle Zuhörer. Der Name, das ist etwas, das kann immer mal sich ändern. Du könntest ja auch bei einer Rebsorte, die wir jetzt schon im Programm haben, ganz neue Erkenntnisse bekommen und plötzlich wird sich der Name ändern. Etwas, was immer bleibt, ist die Ursprungsnummer. Also 050 bleibt 050 und hinter dieser 050 findet man immer auch einen Ursprungsnachweis und im Rahmen dieses Ursprungsnachweises wird immer dargestellt, um was es sich hierbei handelt an Pflanzen, was man da als Wein im Glas und am Gaumen spürt. Das ist definitiv immer das Gleiche. Damit möchte ich das eigentlich hier abschließen und ich denke, der Grünfränkisch ist an dieser Stelle in den letzten über eine Stunde mal genauer beschrieben worden. Andreas, vielen Dank für die Ausführungen.
Bitte.
Das war der Podcast über historische Rebsorten. Vielen Dank fürs Zuhören. Unsere Weine und weitere Informationen finden Sie in der Online-Vinothek unter www.schmecken-sie-geschichte.de.